Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Ramona Rosenthal leitet ein Tageszentrum für Menschen mit MS bei der Caritas Socialis und ist heute im Gespräch mit Esther Matulic. In dieser Folge erfahrt ihr unter anderem, was Corona für Auswirkungen auf das Tageszentrum hat und welche Folgen soziale Isolation haben kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
Ramona Rosenthal, du leitest ein Tageszentrum für Menschen mit MS bei der Caritas Socialis. Und gleich einmal die erste Frage, vielleicht kannst du dein Aufgabengebiet bzw. das, was bei euch passiert, so ein bisschen umreißen.
Ja, das Multiple Sklerose-Tageszentrum ist eine Einrichtung, die vom Fonds Soziales Wien gefördert wird, gehört zu den sozialen Diensten. Und unser Auftrag sozusagen ist es, Menschen mit der Diagnose MS zu begleiten, zu betreuen, physiotherapeutisch und ergotherapeutisch zu behandeln, also so ein bisschen neurorehabilitativ. Die Klienten kommen aus den Sonderambulanzen oder aus den Rehabzentren oder sie entdecken uns auf der Homepage zum Beispiel, weil sie eben die Diagnose MS haben, schon über einen längeren Zeitraum. Also die ganz frisch Diagnostizierten kommen noch nicht zu mir ins Tageszentrum. Und ja, wir unterstützen sie je nach Bedarf und Bedürfnissen, dabei ihr Leben mit der Diagnose MS so ja, qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten.
Und was aus deinem Tätigkeitsgebiet liegt dir besonders am Herzen, gefällt dir besonders und warum?
Was mir wichtig ist, ist diese Menschen dabei zu unterstützen, ihre Selbstwirksamkeit wieder zu erfahren, also sozusagen dieses Gefühl zu entwickeln, dass sie selber dazu etwas beitragen können, dass es ihnen mit dieser Diagnose gut, dass sie ein gutes Leben haben können. Was sie voll gern mag, sind Erstgespräche. Also ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe die Angehörigengespräche, weil das auch immer sehr interessante Perspektive ist und meist ganz eine andere als die, die ich vom Klienten kenne. Und was noch ja meine Aufgabe ist oder meiner Funktion entspricht, ist die Mitarbeiterführung bzw. die Mitarbeiterentwicklung. Also ich kann in dieser Funktion oder als Leitung dieses Tageszentrums ganz viele Dinge tun, die ich leidenschaftlich gern tue. Also ich bin mit gesunden Menschen beschäftigt, bin mit Menschen beschäftigt, die eine Diagnose haben, bin mit Angehörigen beschäftigt und seit kurzer Zeit auch mit den Kindern dieser meiner Klienten, weil wir ja sehr viele junge Klienten haben, die Kinder haben, Kleinkinder auch haben oder schon größere Kinder. Und für diese Kinder haben wir eine Kinder- und Jugendlichen-Coaching-Gruppe gegründet, die jetzt noch sehr, 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 sehr in den Kinderschuhen steckt, weil es nicht so leicht ist, Kinder, also dass diese Kinder auch zu uns kommen. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Kinder das auch brauchen, dass die sozusagen auch einen Raum brauchen, wo sie sich darüber austauschen können, wie geht's mir, wenn die Mama oder der Papa krank sind, wenn die diese Diagnose haben, wenn die im Spital sind, wenn sie im Rollstuhl sitzen. Es macht einfach auch einen Unterschied für diese Kinder. Und ich weiß, dass es diesen Bedarf gibt aus der Erwachsenenangehörigengruppe, die sozusagen mir jetzt als erwachsene Töchter und Söhne erzählen, wenn sie damals, als sie noch klein waren, jemanden gehabt hätten, der sozusagen sie ein bisschen darüber informiert, was passiert da mit meiner Mama oder meinem Papa, oder auch Unterstützung bekommen hätten, wie sollen wir damit umgehen. Also einfach so auch ein bisschen Psychohygiene für die Kinder haben zu können, das hätte ihnen gut gefallen. Und das war der Ansporn für mich, jemanden zu finden, der das auch finanziert. Es wird jetzt von der Pharma finanziert, weil wir das so nicht im Budget haben. Mhm. Wir sind wie überall, sind die finanziellen Ressourcen knapp. Und darum freue ich mich umso mehr, dass dieses Projekt lebt. Also ja, und ich hoffe darauf, dass das, bevor ich noch fertig bin mit meiner Berufstätigkeit, dass das etabliert werden kann. Ja, das ist so mein Herzenswunsch, so mein Baby, mein letztes Baby in der Berufstätigkeit.
Ja. Und wenn du jetzt sagst, Lebensgeschichten, Menschen kennenlernen, bei den Erstgesprächen zum Beispiel, würde ich jetzt auch ganz gerne ein bisschen auf deine Geschichte kommen, und zwar da, wo ich gern fragen würde, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen Pflegeberuf zu ergreifen?
Ja, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, aber dieser Wunsch ist bei mir schon sehr früh entstanden. Also ich bin als Volksschülerin Blinddarm operiert worden, war damals, also ich bin eine Steirerin, komme aus der Steiermark, war auf der Stolzalpe, auf dieser Kinderstation, und war dann immer zu Besuch bei diesen kleinen Kindern als Patientin halt auch, und habe mir gedacht, ja, das, was die da machen, das gefällt mir. Und dann habe ich relativ schnell entschieden, ja, ich möchte gern Kinderkrankenschwester werden. Habe auch die Ausbildung dann gemacht zur Kinderkranken- und Säuglingsschwester, wie das früher geheißen hat. Das ist jetzt also 37 Jahre her, dass ich diplomiert habe. Ewig, eine ganze Ära ist das eigentlich. Und ich habe aber als Kinderkranken- und Säuglingsschwester sehr kurz, also nur ein Jahr, allerdings schon in Wien gearbeitet, damals im pulmologischen Zentrum. Also die ehemalige Generaloberin Staudinger, bei der habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch gemacht. Also ich finde es interessant, wie sie dann das auch so alles entwickelt. Und das war aber nicht, also das hat mir nicht gefallen, diese Arbeit dort, weil ich dort eher sowas war wie eine Aufpasserin für diese Kinder. Ich konnte all das, was ich gelernt habe in der Ausbildung, überhaupt nicht anwenden oder umsetzen. Und habe dann eine Freundin gehabt, die im AKH gearbeitet hat, auf der Transplantstation, und die mir gedacht, boah, das klingt cool, das interessiert mich auch. Habe mich beworben, also habe um Versetzung angesucht und bin aber dann nur, unter Anführungszeichen, auf der Chirurgie gelandet, im alten AKH. Also gibt es ja, dort ist jetzt ein Bild drinnen, wo ich gearbeitet habe, das war eine Männerchirurgie. Ein Saal mit 14 Patienten, unvorstellbar für heute. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten, weil wir haben die Patienten, wir haben alles gehört, wir haben alles mitgekriegt. Also die Beobachtung sozusagen unserer Patienten, die hat permanent stattgefunden. Ich habe extrem viel gelernt dort, habe auch viel machen dürfen. Vieles, was uns damals noch gar nicht erlaubt war, aber ja, es war halt so, und es war interessant. Also ich habe super Kolleginnen gehabt, eine super Stationsleitung, und habe die damals auch schon zeitweise vertreten. Ich habe auch in dieser Zeit, ich war 10 Jahre insgesamt im AKH beschäftigt, habe 2 Kinder bekommen, bin noch mit übersiedelt ins neue AKH. Das hat mir damals im ersten Moment überhaupt nicht gefallen, weil das alles so isoliert und abgeschlossen war. So dieser Kontakt zu den Patienten, das habe ich extrem vermisst. Du hast wirklich die auf den Weg machen müssen, in ein Zimmer hinein, und nicht so, wie das vorher halt war, dass man eh immer dort, wo man arbeitet, sind auch die Patienten. Und ich habe mich dann entschieden, wegzugehen vom Krankenanstaltenverbund, und habe, nachdem mein Sohn erst 2 Jahre alt war, mir gedacht, ich mache jetzt Teilzeit, und bin wirklich über einen Fehler eigentlich zur Caritas Socialis gekommen, habe dort so im Vorbeigehen ein Bewerbungsgespräch gemacht, also mit beiden Kindern, Kinderwagerl und die Tochter an der Hand, und das war überhaupt nicht so bewusst ein Bewerbungsgespräch. Jedenfalls haben die in der Betreuung zu Hause jemanden gesucht. Damals war das alles viel, viel kleiner. Ich war die einzige Diplomierte, zuständig für Pflegehelferinnen, hat es damals noch geheißen, und Heimhilfen. Und habe mit denen sozusagen, war die Fachaufsicht. Das war meine Funktion. Und das habe ich auch gerne gemacht. Ich habe viele Hausbesuche gemacht mit den Pflegehelferinnen und habe mit einer sozusagen besprochen, was halt zu tun ist und wie es den Klienten geht. Und dann ist man in der Organisation an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich eventuell eine Vertretungsposition der Leitung des MS-Tageszentrums mir vorstellen könnte. Und ich habe mir gedacht, na ja, warum nicht? Ich schaue mir das einmal an. Wenn das jetzt nicht im Sommer ist, wo ich mit meinen Kindern Urlaub machen möchte, probiere ich das gerne mal aus. Habe dann gleich im April dort eine Woche vertreten und diese Person ist aus dem Urlaub nie wieder zurückgekommen. Die hat ihr Dienstverhältnis beendet und somit wurde die Frage an mich gerichtet, na, wie lange brauchst du, bis du diesen Laden auf Vordermann bringst? Ja? Und ich, überzeugt ein bisschen von mir selber und blauäugig, habe gesagt, das ist ein halbes Jahr, dann rennt es. Ja, es hat lang, viel, viel länger gedauert. Ich habe mich erst müssen in diese Materie, also in diesen Bereich Tageszentrum einarbeiten. Ich hatte ja niemanden, bei dem ich jetzt quasi abschauen. Es gab schon das Seniorentageszentrum, aber unser Klientel ist einfach ganz anders. Und habe dann durch Learning by Doing und vielen, also Recherchen und Austausch national, weil es gibt ja in ganz Europa kein MS-Tageszentrum. Also ich habe keine Konkurrenz, habe aber niemanden sozusagen gehabt zum Austausch. Es gab allerdings damals schon eine Gruppe MS-Nurses, haben sie das genannt. Das sind die sogenannten Ambulanzschwestern aus den Neurologien in allen Krankenhäusern Österreichs. Die haben sie immer getroffen, haben sich fachlich weitergebildet und ausgetauscht. Und da bin ich dann, habe mich hinein reklamiert quasi in diese Gruppe und habe es dann geschafft, dass ich eben national und mittlerweile auch international verbandelt bin mit denen. Das ist natürlich voll interessant zu erfahren, was machen die Australier oder wie machen es die Engländer, die ja immer so die Vorreiter sind. Ja, ich habe sogar eine meiner größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang erlebt. Ich habe einen Kongress, der zwar in Wien stattgefunden hat, aber ich war sozusagen eine Host-Gastgeberin, das auf Englisch zu machen. Das war, also wenn ich da heute dran denke, wäre ich immer noch ein bisschen nervös. Ja, es ist gut gelaufen und ich bin froh um diese Kontakte, die ich in diesen ganzen Jahren mit, also heuer habe ich mein 25-jähriges Jubiläum in der Caritas Socialis im MS-Tageszentrum und ja, ich habe eine Unmenge an Kontakten zu, nicht nur zu Pflegepersonen, auch zu vielen, vielen anderen Einrichtungen im Zusammenhang mit dieser, ja, mit der Diagnose eigentlich mir geschaffen.
Covid beschäftigt uns alle. Und natürlich frage ich auch, was es mit deiner Arbeit gemacht hat, beziehungsweise was es mit dem Tageszentrum gemacht hat. Welche Auswirkungen habt ihr da gespürt?
Ja, das Leben wurde mal, also für 3 Monate war das Tageszentrum geschlossen. Wir mussten gleich beim ersten Lockdown sozusagen zumachen. Ich habe Kontakt mit den Klienten übers Telefon gehabt in dieser Zeit. Die Mitarbeiter waren alle in Kurzarbeit. Ich habe das genossen, diese Zeit, diese geschenkte freie Zeit. Um die Klienten habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben aber dann hinterher festgestellt, dass ein Auftrag des Tageszentrums sich erfüllt hat, nämlich dass sich hier auch soziale Kontakte entwickeln können. Und die Klienten haben sie untereinander, die waren sehr gut verkabelt, haben viel miteinander telefoniert, also waren immer sozusagen am Laufenden über sich. Wir haben in dieser Phase, also 2 Klienten haben wir verloren im Tageszentrum, die sind verstorben, nicht an Corona, aber sozusagen an diesen Auswirkungen dieser sozialen Isolation, die sie durchgemacht haben. Und wir haben dann am 15. Juni wieder aufmachen dürfen, allerdings mit all den damals gültigen Regelungen. Das war die Maskenpflicht, die Schildpflicht, die Schürzenpflicht. Also wir haben voll montiert begonnen mit wesentlich weniger Klienten. Also die Hälfte der Klienten durften wir da haben. Die Mitarbeiter sind aber alle sozusagen mit ihrer Arbeitsverpflichtung geblieben. Also da wurde nicht gekürzt oder eingespart. Das finde ich großartig, dass das die Organisation mitgetragen hat. Ja, und wir haben uns an diese Situation einfach auch gewöhnt, wie Menschen heute so sind. Mhm. Gewöhnen sich an vieles, auch an unangenehme Dinge, und die werden dann zur Normalität. Mittlerweile hat sich das ja alles schon ein bisschen verändert. Wir tragen zwar jetzt FFP2-Masken, aber sind nicht mehr so voll montiert, außer bei körpernahen Situationen und Essenssituationen, wo wir eben uns natürlich weiterhin schützen müssen. Ja, mittlerweile sind alle Mitarbeiter geimpft. Wir sind schon relativ früh dran gekommen, waren im Februar dran zum Impfen. Und wir haben auch unsere Klienten impfen können, weil wir in einem Pflegeheimkomplex sozusagen untergebracht sind und unsere Klienten da einfach dabei sein konnten. Ja, jetzt warten die Mitarbeiter auf die Antikörpertests, damit wir die Nasenabstriche bzw. die PCR-Tests nicht mehr so oft machen müssen, sondern nur mehr im Verdachtsfall. Und wir streichen aber unsere Klienten auch einmal in der Woche ab, damit wir uns sozusagen in einen halbwegs sicheren Rahmen bewegen können.
Zeigt doch, glaube ich, weil du sagst, es sind Menschen tatsächlich aus sozialer Isolation heraus verstorben, zeigt aber auch, glaube ich, die Bedeutung ganz gut dessen, die diese Tageszentren haben und wie wichtig
genau
das ist.
Ja. Genau, dass sie einfach im Tageszentrum die Möglichkeit haben, wieder jemanden kennenzulernen, weil durch die Diagnose MS und durch eine eventuelle Berufsunfähigkeitspension im Anschluss daran in einem sehr jungen Alter, also meine jüngste Klientin ist 37 Jahre alt, ja, also das ist schon extrem jung, und durch diesen Arbeitsplatzverlust kommt es einfach zu einer Reduktion der sozialen Kontakte. Es kommt dazu, dass sie einfach Aufgabe und Sinn vermissen in ihrem Leben und das erst wieder neu generieren müssen. Und da ist das Tageszentrum sowas Ähnliches wie ein Arbeitskontext. Sie kommen im Durchschnitt zweimal die Woche zu mir und haben da schon ein ordentliches Programm zu erledigen. Also sie machen an einer Gesprächsrunde, nehmen sie teil, die es täglich gibt, Physiotherapie, Ergotherapie, Mal- und Gestaltungstherapie. Die Seelsorge ist aktiv. Ich habe eine Psychologin auch. Ich selber mache psychosoziale Beratung. Also ich bin jetzt in 2 Monaten mit der Ausbildung fertig. Also ich glaube, das wird jetzt meine letzte Ausbildung sein, weil ich bin ein bisschen so ein Lernjunkie. Also habe unglaublich viel gelernt in meiner Berufstätigkeit. Auch natürlich im Zusammenhang damit, dass ich vor Herausforderungen gestanden bin, zum Beispiel Mitarbeiterführung. Ja, ich habe das ohne Führungsaufgaben gelernt zu haben gemacht. Und war dann sehr froh, wie endlich und sogar in Krems diese Ausbildung, also basales und mittleres Management, machen habe dürfen. Ja, und dann sind viele, viele andere Ausbildungen, wie eine Coaching-Ausbildung, eine Trainer-Ausbildung, Kinästhetik-Ausbildung, Sterbebegleitseminar, also Tod und Teufel auf steirisch gesagt. Ja, weil es einfach auch interessant ist, was Neues zu lernen.
Jetzt sagst, die Führung war damals ja noch ohne diese Ausbildung und du bist jetzt 25 Jahre in der Führung tätig und hast natürlich auch dann noch das Studium dazu absolviert. Was würdest du einer jungen Führungskraft mitgeben heute?
Was würde ich einer jungen Führung? Also ich würde sie gern begleiten in der ersten Zeit, weil es einfach eine Herausforderung ist, die Theorie, die wir lernen dann, in der Praxis anzuwenden. Also ich glaube, es braucht so ein Mentoring-System, dass die einfach Sicherheit und das Selbstbewusstsein als Führungskraft entwickeln können, dass sie trauen, ein bisschen so auf ihr Gefühl zu verlassen. Und ich glaube, dass jede Führungskraft sozusagen ihren eigenen Führungsstil entwickeln kann und soll. Weil ich habe, natürlich lernen wir unterschiedliche Führungsstile, dann gibt es auch so Trends, einmal ist das modern, dann ist Leadership und so weiter. Also da gibt es ja viele Theorien dahinter. Und es passt aber nicht alles zu jedem. Ja, also ich glaube, die Leute müssen da selber herausfinden, was sie denn brauchen, um sich auch wirklich wirksam in dieser Rolle zu fühlen. Ja. Und das auf die, also das Wichtigste für mich ist, dass mein Team arbeitsfähig ist und dass wir eine gute Arbeitsatmosphäre haben, ja, dass wir uns leiden können, dass wir uns vertrauen können. Also mir ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter zu mir kommen, wenn sie irgendein Problem haben, weil ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt für fast alles also eine Lösung. Man muss einfach drüber reden können. Ja.
Welche Momente sind es, die dich in irgendeiner Facette deines Tuns vielleicht ganz besonders berühren?
Ja, wenn man bewusst wird, zum Beispiel bei den Erstgesprächen, wenn ich Leute kennenlerne, die mir dann sozusagen ihre oftmals Leidensgeschichte erzählen und ich dann so das Gefühl habe, ja, der ist genau richtig bei uns, Gott sei Dank ist er da. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, so wie heute zum Beispiel, ich habe einen Klienten, der ist jetzt 4 Wochen bei uns im Tageszentrum und der kommt zu mir und sagt, Frau Rosenthal, das war die beste Entscheidung von mir, mir das einmal anzuschauen und ich fühle mich so wohl da und das ist so eine wertschätzende Atmosphäre und ich bin Ihnen so dankbar, dass wir uns sozusagen gefunden haben. Also wenn ich echt so richtig bemerke, wenn mir bewusst wird, dass das genau der richtige Platz für den Klienten bei uns ist.
Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob du den Beruf wieder ergreifen würdest.
Ja.
Ja, denke ich.
Ja, ich glaube schon. So ja. Ist. Ja, weil das einfach sowas wirklich Sinnvolles ist und wir in dem Beruf einfach total viel bewegen können, weil wir kreativ sein können und eigenverantwortlich und selbstständig. Also auch wenn das von vielen nicht so gelebt wird oder werden kann, da steckt da schon alles drinnen. Ja.
Und Stichwort Pflegenotstand, was meinst du, braucht die Pflege jetzt ganz besonders?
Ja, also Geld sage ich jetzt mal. Es muss einfach mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Geld muss auch wirklich für die Mitarbeiter in der Pflege ausgegeben werden. Nicht für irgendwelche anderen Sachen, die jetzt auch notwendig sind, aber die nicht wirklich jetzt für uns vom Nutzen sind. Also es muss höhere Einstiegsgehälter geben. Es kann nicht so sein, dass Pflegekräfte Überstunden und viele Nachtdienste machen müssen, um sich ihren Lebensunterhalt sozusagen leisten zu können. Das allein ist es aber nicht. Das wird nicht. Also wir müssen bei uns selber beginnen. Jede Pflegekraft sollte sich ihres Wertes selber bewusst sein.